und herzlich willkommen bei Follow-up FM. Im vergangenen Herbst war ich beim Business-Podcast Barcamp in Köln. Da ich am Vortag anreisen musste, habe ich die Gelegenheit genutzt, mich dort mit Rolf Claessen zu treffen. Rolf ist Anwalt für Patente und Marken und arbeitet bei einer renommierten Anwaltskanzlei. Er hat sich trotz eines engen Terminplans die Zeit genommen, mir drei Dinge zu nennen, auf die ihr als Nachfolger im Hinblick auf Marken und Patente achten solltet. Wir haben unser Gespräch bei ihm in der Kanzlei aufgezeichnet und ich denke, damit leite ich auch direkt dahin über.
Ich bin heute mal nicht in meinem Studio, wie man wahrscheinlich hören kann. Ich bin in Köln, bin auch gebührend empfangen worden mit einem Auffahrunfall, an dem ich nicht schuld war, sondern mir ist jemand aufgefahren. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, endlich das zu tun, weshalb ich eigentlich hier bin, nämlich einen der führenden Markenrechtler in Deutschland zu besuchen und mit dem ein bisschen über dieses Thema zu sprechen. Ich bin hier zu Gast bei Rolf Claessen. Herzlichen Dank für die Einladung, Rolf.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein darf.
Ich freue mich auch und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ich hatte dir ja gesagt im Vorfeld, ich beschäftige mich mit dem Thema Unternehmensnachfolge und dachte mir, ich rede mal mit dir so über die Top 3 Dinge, die vielleicht Nachfolger, was das Thema Marken und Patente angeht, beachten sollte. Und ich würde mich freuen, wenn du mir mal sagst, was sind denn das für Top 3? Was sollte ich denn achten, wenn ich als Nachfolger in ein Unternehmen komme, was diese Themen betrifft?
Ja, also zum einen kann es sein, dass die Schutzrechte alle auf den Gründer eingetragen sind, persönlich und nicht auf die Firma. Das kann natürlich Probleme bereiten, wenn der Gründer entweder sich zerstreitet mit der Firma oder mit den Konditionen nicht einverstanden ist oder stirbt oder irgendwelche anderen Dinge passieren mit dem Gründer, sodass es dann schwierig wird, die Schutzrechte zu übertragen. Also das ist der eine Punkt. Dann der nächste Punkt ist, dass wenn es um Patente geht, also irgendwelche Erfindungen gemacht worden sind, oft das Arbeitnehmer-Erfinderrecht nicht beachtet worden ist, gerade von kleineren Unternehmen oder auch von Mittelständlern oft. Und dann eben noch Forderungen gegen die Firma bestehen von Erfindern und die sind vielleicht auch schon gar nicht mehr im Unternehmen. Und das kann Probleme machen. Und dann kann es sein, dass der Unternehmensname gar nicht geschützt ist. Das kommt oft dann vor, wenn das Unternehmen nach dem Gründer heißt. Sagen wir mal die Schmidt Logistik und der heißt Herr Schmidt und jetzt wird er aber verkauft an Herrn Müller. Dann kann das auch ein Problem sein.
Das sind Sachen, die ich hatte vor kurzem eine Folge über das Thema Altlasten gemacht, also auch Risiken, die zum Beispiel in einem Unternehmen sind, die man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sieht. Und du schlägst gerade in diese Kerbe, die werde ich dann natürlich auch entsprechend verlinken. Dann fangen wir doch einfach mal bei dem einen an. Also jetzt ist jemand ein typischer Unternehmer, hat sein Unternehmen gegründet, es geht jetzt an die Nachfolge und er hat tatsächlich all seine Eintragungen auf sich als Mensch laufen. Was müsste ich denn als Nachfolger denn im Rahmen dieses Nachfolgeprozesses dann tun, damit das nicht zu einem Problem wird?
Genau, man muss darauf achten, wenn das Unternehmen übernommen wird, in dem Vertrag oder in dieser Vereinbarung, sollte drinstehen, dass alle Schutzrechte übertragen werden und zwar nicht nur von dem Unternehmen, sondern auch eben von dem Gründer. Beziehungsweise man sollte den Gründer vielleicht am besten vorher dazu auffordern, die Schutzrechte, sofern sie auf ihn angemeldet sind, auf die Firma zu übertragen, die gekauft wird oder die übernommen wird.
Wie wird das in der Praxis gemacht? Also muss das notariell gemacht werden? Reicht dann ein einfacher Vertrag? Wie ist das so?
Ja, in dem Fall ist es so, im einfachsten Fall ist es so, dass da einfach steht, hiermit werden folgende Schutzrechte und dann werden die einfach aufgeführt von Person A an Firma B, nämlich die zu verkaufende Firma oder die zu übernehmende Firma, übertragen, Unterschrift, Datum von beiden Parteien, fertig.
Ja, das reicht?
Das reicht in der Regel. Aber in diesem Fall kann es ja sein, dass es nachher zu Streitigkeiten kommen kann. Mhm. Ja? Also wenn es eine Sache ist, die völlig klar ist, wo alle Parteien immer einvernehmlich sein werden und so und sich nicht streiten werden, dann ist so eine Regelung vernünftig, ja, dann kann man das so machen. Ja?
Also der Klassiker wäre jetzt zum Beispiel Familienunternehmen, wo nicht zu erwarten ist, dass jetzt Papa dem Sohnemann an den Karren fahren will.
Genau, oder wenn ich als Gründer weiß, dass ich, weiß ich, das Tanzstudio Marimba gründen will und schon mal die Marke anmelde Marimba und dann eben die GmbH gründe, dann übertrage ich das einfach mit so einer Erklärung. Ja? Hiermit wird die Marke Marimba von Person A nach Firma Marimba GmbH übertragen.
Das muss nicht irgendwie notariell beglaubigt werden in irgendeiner Form.
Okay. Nee, alles gut. Das reicht vollkommen aus und dann reicht man das Schriftstück einfach am Amt ein und dann wird das so übertragen.
Welches Amt?
Das kommt drauf an, was die Schutzrechte sind. Also wenn das deutsche Marken und deutsche Patente sind, beim deutschen Patent- und Markenamt. Mhm. Wenn das europäische Patente sind oder Patentanmeldungen, dann beim europäischen Patentamt. Wenn das Unionsmarken sind, also EU-weite Marken, dann beim EU-IPO, also EU Intellectual Property Office. Und wenn es US-Marken sind, beim USPTO und chinesische, beim
also immer so für den Geltungsbereich passend.
Exakt, genau. Okay. Und da muss man auch entsprechend viele Erklärungen beibringen. Und in manchen Ländern ist das auch komplizierter. Da muss es dann eben notariell beglaubigt werden. Oder es gibt sogar sogenannte Apostillen oder so. Gerade in den arabischen Ländern muss es dann noch von irgendwelchen Ämtern und Landgerichten überbeglaubigt werden und so. Mhm. Das kann beliebig teuer und kompliziert werden. Aber nehmen wir jetzt mal an, es geht um Deutschland oder Europa, ja, dann ist das noch relativ einfach. Da reicht so eine Erklärung im Prinzip. Um da etwas mehr Rechtssicherheit zu schaffen, macht es Sinn, so einen kleinen Kaufvertrag oder einen Übertragungsvertrag zu machen für diese Schutzrechte, dass eben in diesem Vertrag verschiedene Sachen klargestellt werden. Einmal, dass diese ganzen Schutzrechte frei von Rechten Dritter sind, also zum Beispiel nicht verpfändet sind, nicht Kreditsicherheiten sind und solche Geschichten.
Ja, stimmt, weil die können ja theoretisch, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass man zum Beispiel vorhandene Marken einfach als Sicherheit bei der Bank angibt.
Genau, nehmen wir an, der Gründer hat irgendwie da sein Haus mitfinanziert mit der Sicherheit, dann ist das ganz schlecht für den Käufer, ja?
Ja, sicherlich.
Genau, wenn der Kredit ausfällt, dann sind plötzlich die Marken weg, ja, so.
Das wäre nicht so wünschenswert, deswegen ist das vielleicht keine schlechte Idee.
Genau, also sowas kann man da reinschreiben. Dann schreibt man da rein, dass die immer schön aufrechterhalten worden sind und dass alle Gebühren rechtzeitig einbezahlt worden sind, nur für den Fall, dass jetzt die letzte Gebühr vielleicht nicht mehr eingezahlt worden ist, einfach um da einfach Streit zu vermeiden. Ja, und da kann man so verschiedene andere Sachen auch noch in dem Vertrag eben gleich regeln. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, einen Markenkaufvertrag durchzudiskutieren. Aber das sind vielleicht so die wichtigsten
Punkte. Dass man es überhaupt auf dem Schirm hat, darum geht's ja. Weil ich denke, also ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn man in dieser Nachfolge drin ist, prasseln so viele Themen auf einen ein, dass man das vielleicht jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn man zumindest weiß, okay, da sollte ich drauf achten.
Ja, ganz genau. Das Gleiche für Patente, das Gleiche für Designs, also alle Schutzrechte sollten vorher möglichst, wenn die auf den Gründer eingetragen sind, auf die Firma übertragen werden und dann können alle Assets in diesem Vertrag, werden ja meistens dann alles, was der Firma gehört, auf den Nachfolger übertragen oder auf den Käufer oder irgendwie ist das dann halt da geregelt, genau.
Das zweite Thema, das du angesprochen hattest, ist ja brandaktuell, wie ich kürzlich auf Spiegel Online gelesen habe. Da gibt es doch den Fall, dass ein Ingenieur im Volkswagen-Konzern jetzt gerade ziemlich gute Chancen hat, eine sehr hohe Summe von seinem ehemaligen Arbeitgeber zu bekommen, weil er eine Erfindung gemacht hat, die momentan, glaube ich, in jedem Auto verbaut ist oder mehr oder minder in jedem Auto.
Ja, das ist, glaube ich, gerade so der Fall, wo am meisten Arbeitnehmer Erfindervergütung gezahlt werden soll, also jedenfalls gefordert wird, überhaupt in der Geschichte der deutschen Arbeitnehmer-Erfindervergütung. Ich erkläre mal ganz kurz, worum es eigentlich geht, Arbeitnehmer-Erfinderrecht, vielleicht super kurz zusammengefasst. In Deutschland ist es so, wenn ein Arbeitnehmer eine Erfindung macht und er diese Erfindung dem Arbeitgeber anbietet, das muss er eigentlich, es sei denn, es ist völlig außerhalb der Branche und nicht verwertbar für den Arbeitgeber, dann kann der Arbeitgeber sagen, ich nehme die Erfindung in Anspruch, dann muss er auch in der Regel ein Schutzrecht anmelden, also ein Patent zum Beispiel, oder er sagt dem Arbeitnehmer, nee, kannst du selbst machen, dann kann der Arbeitnehmer das einfach selbst anmelden.
Ich gehe davon aus, dass man alles sowas natürlich schriftlich macht, weil mündlich ist immer die schlechteste Basis an der
Stelle. Ja, das muss sogar auch schriftlich passieren, es muss schriftlich eigentlich muss es schriftlich gemeldet werden. Gibt natürlich ganz viel Rechtsprechung, wo auch mündliche Erfindungsmeldungen in Ordnung sind und dann auch mündlich in Anspruchnahmen und so. Mittlerweile ist es so, dass wenn der Arbeitgeber 4 Monate lang nichts sagt und nichts tut, dass dann per Fiktion automatisch diese Erfindung in Anspruch genommen worden ist. Und wenn der Arbeitgeber dann ein Patent anmeldet, dann hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Vergütung, auf Arbeitnehmer-Erfindervergütung. Und wenn es gewerblich umgesetzt wird, dieses Produkt, also wenn damit Umsätze erzielt werden, dann hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen ganz kleinen Anteil, nicht eine normale Lizenz, wie man das so im Lizenzvertrag machen würde, sondern mal vielleicht so Größenordnung Faktor 10 weniger, aber auch eine Vergütung. Ja? Also
können wir mal mit ein paar fiktiven Zahlen arbeiten. Also keine Ahnung, ich erfinde jetzt was, biete das meinem Arbeitgeber an. In meinem Fall, ich habe jetzt eine Software-Idee, biete das meinem Arbeitgeber an. Der Arbeitgeber meldet das an und sagt, okay, ich kann das verkaufen, stelle es her, verkauft und mache damit 1 Million Umsatz. Wie viel kriege ich davon?
Genau. Gehen wir mal vom Beispiel Software weg, weil Software gerade sehr schwierig zu patentieren ist. Aber sagen wir mal, du erfindest einen neuen Haarföhn für Elefanten oder so, ja, oder irgendwas, oder fliegende Autos oder irgend sowas, ja.
Die gab es ja schon.
Nein, stimmt, die gab es ja alle schon, stimmt. Aber irgendwas Technisches halt, also was tatsächlich gut einfach patentiert werden kann oder ein neues Haarshampoo oder so. Und dann wird damit 1 Million Umsatz erzielt, dann ist vielleicht eine normale Lizenz jetzt mal so aus dem Bauch heraus vielleicht 5%. Ja, das ist ein normaler Lizenznehmer, der dann üblicherweise so eine Lizenz nehmen würde, kriegen würde. Und der Arbeitnehmer kriegt dann nochmal 10% davon, also vielleicht eben 0,5%.
Das heißt, er würde effektiv 5.000 Euro da
dann. Genau, er kriegt dann pro Million Umsatz irgendwie 5.000 Euro. Ja, das ist vielleicht keine ganz ungewöhnliche Größenordnung. Ne?
Okay, das ist sehr, sehr spannend. Und wie kann ich mich davor schützen? Also wenn ich jetzt in diesem Nachfolgeprozess bin, gibt es irgendeine Möglichkeit, das festzustellen? Muss das an einer gewissen Stelle dokumentiert werden? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in Erfahrung zu bringen, bevor ich unterschrieben habe?
Genau. Habe ich gerade durchexerziert für so ein Unternehmen mit so 400 Millionen Umsatz oder so. Also das ist so ein Mittelständler halt. Was man da in der Regel macht, ist, dass man die ganzen Erfinder, die auf den Patenten draufstehen, dass man die alle anschreibt, auch die, die schon das Unternehmen verlassen haben, haben gesagt, im Rahmen einer neuen Incentive-Regelung für Erfindung bieten wir euch, liebe Erfinder, an, dass wir euch vergüten dafür, dass ihr was erfunden habt, und zwar irgendwie 3.000 Euro pauschal oder so für jede Patentanmeldung, wo ihr halt Erfinder seid, und dafür verzichtet ihr auf alle zukünftigen Ansprüche gegen die Firma oder so. Und dann in der Regel sind die damit ganz gut bedient, ja, denn wenn man so sich überlegt, werden meistens nur, weiß ich, jedes 10. Patent wird irgendwie wirtschaftlich verwertet. Und wenn wir gerade schon so ausgerechnet haben, 1 Million Umsatz, 5.000 Euro und dann nur jedes 10. verwertet, dann sind die eigentlich, sind die Erfinder eigentlich echt gut, auch ganz, es ist eine Win-Win-Situation, ja. Der Arbeitgeber kann sich freikaufen von allen Rechten, quasi von allen Pflichten und allen Forderungen, und der Arbeitnehmer hat auch einen ganz guten Schnitt gemacht, so jedenfalls im Durchschnitt. Und tritt dann alle seine Rechte an dieser Erfindung, alle, die veräußerbar sind, ab. Also auch sein Recht auf zukünftige Vergütung aus diesem Recht. Das ist noch nicht höchstrichterlich überprüft worden, also vom BGH noch nicht.
Okay.
Aber viele Firmen handhaben das so. Und dass es noch nicht richtig zum Streit gekommen ist, der bis zum BGH gekommen ist, spricht auch dafür eben, dass diese Regelung auch irgendwie akzeptiert wird, ja.
Das trifft natürlich aber jetzt nur auf die Sachen zu, die effektiv dokumentiert sind. Das heißt, wurde irgendwann mal angemeldet beim DPMA.
Genau.
Oder wo auch immer. Gibt es nicht auch das Risiko, dass etwas noch nicht angemeldet wurde, aber jemand sagt, ich habe das ja eigentlich erfunden? Ist das nicht ein potenzielles Risiko, das vielleicht noch irgendwo da drin steckt, nur weil es jetzt noch nicht dokumentiert ist, dass aber trotzdem faktisch eine Erfindung durch jemand gemacht wurde?
Ja, also im Prinzip, wenn das, ich glaube nach 2007 oder 2008, da gab es eine Reform in diesem Erfinderrecht, wenn er das gemeldet hat, wenn er seinem Arbeitgeber gesagt hat, hör zu, ich habe da was erfunden, und der Arbeitgeber hat 4 Monate lang geschwiegen, dann ist es automatisch in Anspruch genommen. Und dann hat er aber nichts gemacht, kann der Arbeitnehmer wahrscheinlich noch Forderungen gegen den Arbeitgeber haben, ja, genau.
Und es gibt da nicht wirklich eine gute Chance, dass irgendwie vorher...
Ja, man kann das genauso auch wahrscheinlich abkaufen, würde ich jetzt sagen. Man kann diese Rechte abkaufen. Also man sollte vor der Veräußerung oder vor der Nachfolge zusehen, dass alle Forderungen von Arbeitnehmern, die irgendwie auf Patenten draufstehen, zumindest die halt irgendwie abgegolten sind. Ja. So.
Und als drittes hattest du jetzt genannt, die Geschichte mit dem Firmennamen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil ich habe jetzt ich bin selbst in der Lage gewesen, dass ich mal mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich kann zum Beispiel meinen nicht schützen lassen, weil dann eine sehr beliebte Antwort vom DPMA immer zurückkommt, nämlich dem Namen fehlt die Unterscheidungskraft. Das ist, glaube ich, so ziemlich die häufigste Antwort, die man von dort bekommen kann, was auch in meinem Fall sicherlich wahr sein mag, möchte ich gar nicht bestreiten. Gibt es da irgendeine so eine Art Best Practice, den man machen kann, oder soll man es einfach auf jeden Fall probieren und dann gucken, ob es klappt? Weil ansonsten, wenn ich es nicht anmelden kann, kann es ja auch jemand anderes nicht anmelden. Das heißt, das Risiko ist nicht
da. Hast du es schon mal probiert?
Selbstverständlich. Ach, zweimal.
Okay. Mit Hilfe?
Nee, nicht mit
Hilfe. Okay. Ja, also ich würde sagen, dass jetzt so Nachnamen üblicherweise eigentlich nicht beschreibend sind für die Waren- und Dienstleistung. Und es kommt immer erstmal die Standardantwort vom Amt, dass es irgendwie beschreibend ist, aber dann soll man eigentlich nicht den Kopf in den Sand stecken und aufgeben, sondern da kann man auch mit guten Aussichten auf Erfolg kämpfen.
Also reden wir warum mal über die Problemlage.
Ja, genau.
Wie viele Unternehmen, kannst du mir irgendeine Einschätzung geben, prozentual, wie viele das nicht machen, weil du das so als Risiko in den Raum stellst?
Genau. Also wir haben schon einige Unternehmen Übernahmen betreut oder haben damit zu tun gehabt, wo dann zum Beispiel eine Logistikgruppe Schmidt oder so, wo dann der Gründer und Inhaber tatsächlich Schmidt hieß, eben sein Unternehmen veräußert hat. Oder in einem Fall war es so, dass dann eben die Tochter das Unternehmen übernommen hat, aber die Tochter dann geheiratet hat und anders heißt. Ja. Da ist die grundlegende Problematik erstmal so, dass wenn man so heißt, kann natürlich einem keiner verbieten, unter dem eigenen Namen aufzutreten. Ja. Also erstmal kein Problem für den Firmeninhaber. Er kann aber, wenn er keine Marke hat, anderen nur schwieriger untersagen, unter dem Namen aufzutreten.
Könnte also einen zweiten Schmidt-Logistik sein.
Genau. Kann es irgendwo geben. Ne? Also da kann er dann nicht so viel machen. Vor allen Dingen, wenn die auch so heißen. Wenn er aber jetzt ganz bekannt wird, ja, und jemand einfach, der gar nicht Schmidt heißt, dann auch Schmidt-Logistik sich nennt, einfach nur um Trittbrettfahrer zu sein und den Ruf auszubeuten, dann kann er ohne Marke auch nur viel schwieriger dagegen vorgehen. Nicht unmöglich, ja, wegen man kann aus unlauterem Wettbewerb vorgehen oder aus einer Benutzungsmarke oder so, aber das ist alles viel schwieriger. Mit einer eingetragenen Marke ist halt einfach, da ist einfach die Marke Schmidt für Logistik eingetragen, fertig, jeder muss sich dran halten.
Aber jetzt gerade in diesem Beispiel, nehmen wir jetzt mal wirklich einen Namen, irgendeinen, es muss nicht mal Schmidt sein, aber von mir aus einen, der weiter verbreitet ist.
Ja.
Kann man den überhaupt eintragen lassen? Ernsthaft?
Ja, ich würde sagen, warum sollte Schmidt für Logistik beschreibend sein? Also zum Beispiel Apple ist für Obst beschreibend, ja, klar. Ja. Das steht ja so quasi im Wörterbuch drin. Aber Schmidt ist vielleicht für Schmied oder so, ja, weil es daherkommt oder so beschreibend. Ja, also für Schmiedearbeiten, okay.
Kannst du gerade mal die rechtliche Anforderung, du redest immer von dem Beschreiben. Was ist die Anforderung an diese Marke, wenn ich versuche, sie eintragen zu lassen? Was ist die konkrete Anforderung, die das DPMA hat, damit es den Bescheid, also den Antrag positiv beschieden hat?
Ja, also so ganz salopp gesagt, darf es eben nicht beschreibend sein. Also es darf, das Tanzstudio darf ich nicht besser tanzen nennen. Oder darf ich schon, aber ich krieg's da nicht eingetragen. Ja, weil.
Warum?
Weil das genau das beschreibt, was ich geschützt haben will. Ich will mit dem Namen besser tanzen, sagen wir mal, ein Tanzstudio oder Dienstleistung eines Tanzstudios schützen. Und wenn ich sage besser tanzen, kann das ja einfach die Tätigkeit in diesem Tanzstudio beschreiben. Ja, dann tanzt man halt besser, ja, wenn man die Kurse besucht. Oder Websites günstiger oder Mineralstoffe plus oder so.
Flüge billiger.
Sowas, genau. Wenn ich jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel unter Mineralstoffe Forte oder so anmelden möchte, als Marke kriege ich es auch nicht eingetragen, weil Mineralstoffe glatt beschreibend ist. Also Mineralstoffe sind da halt drin. Ja, das ist genau ein Inhaltsstoff. Und Forte plus Bohne, Bonus oder diese ganzen Werbeworte, die werden nicht als zusätzlich unterscheidungskräftig, ist das Fachwort, angesehen. Also wird das dann auch als rein beschreibend gewertet. Aber jetzt Schmidt oder Müller oder so sind halt für Dienstleistungen einer IT-Beratung nicht, also aus meiner Sicht nicht beschreibend. Ja, ein Müller malt Korn, ja, aber macht nicht IT-Beratung.
Ergibt Sinn.
Genau. Insofern lohnt es sich da, glaube ich, zu kämpfen, ja, in solchen Fällen.
Man kann ja da auch mal ganz klar sprechen, also ich habe es ja gemacht, also es kostet einen erstmal 300 Euro, um das überhaupt mal anzugehen und unter Umständen dann halt noch ein zweites Mal 300 Euro, wenn man Widerspruch einlegt, aber in Relation zu dem, was einem potenziell als Schaden droht, ist das wahrscheinlich sehr verschmerzbar.
Genau, also wenn du so heißt, kann dir keiner verbieten, unter dem Namen aufzutreten, deswegen der Schaden ist, dass du halt gegen andere nicht vorgehen kannst, wenn du die Marke nicht kriegst, genau. Ja, die auch so heißt, oder die auch unter dem Namen dann auftreten wollen.
Das heißt, deine Empfehlung an einen Nachfolger wäre, mal schnell zu überprüfen, ist das überhaupt, also ist mein Firmenname als Marke eingetragen, also vorausgesetzt natürlich, er wäre überhaupt schützenswert und würde nicht direkt schon rausfallen durch zum Beispiel Flüge billiger oder sowas in der Art.
Genau.
Und dann einfach mal zu gucken, müsste ja irgendwo eine Urkunde geben. Es gibt, ich kenne diese Urkunde, wir haben eine an der Wand hängen, die gilt, glaube ich, 5 Jahre, wenn ich mich nicht ganz
täusche. Ja, Marken immer 10 Jahre, aber man kann die alle 10 Jahre immer verlängern, also beliebig lange im Prinzip.
Ja, solange man sie schon mal inne hatte. Weißt du auch zufällig, was da der Kostenpunkt ist, wenn man es verlängert? Ja. Nochmal den gleichen Betrag vom Anfang?
Sogar ein bisschen mehr.
Oh. Ja. Das ist aber ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, das Amt sagt, die Marken sind dann ja sehr wertvoll, wenn sie schon so lange aufrechterhalten worden sind. Und sie werden ja nur aufrechterhalten, weil sie eben schon eben im Markt erfolgreich sind, sonst würden sie ja nicht verlängert und dann wollen die ein bisschen mehr Geld sehen. Okay. Mit einer alten Marke hat man auch einen gewissen Wert halt. Ne?
Gibt es da irgend so, so einen Richtwert? Kann ich da ist jetzt vielleicht ein bisschen am Rande des Themas, über das wir sprechen, aber trotzdem bestimmt sehr interessant. Ich bin jetzt in diesem Nachfolgekontext, muss ja nicht immer gleich die Familiennachfolge sein, könnte ja auch eine Fremdnachfolge sein.
Ja, klar.
Und dann muss ich mir ja irgendwie überlegen, wie bewerte ich denn dieses Asset Marke? Ja.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Da gibt es 1000 Methoden, die alle zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ich kann das ja mal vielleicht mal kurz noch einen Aspekt vorwegschieben und dann komme ich auch sofort zur Bewertung.
Ja.
Man kann Marken und Patente und so weiter, wenn man sie kauft, ja, zum Beispiel in einer Unternehmensnachfolge, bilanzieren und aktivieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
Passiert aber dann nicht das Gleiche, was zum Beispiel was bei Software passiert? Also ich in einer der früheren Folgen hatte ich davon schon erzählt. Ich habe mit meinem Steuerberater mal irgendwann gesprochen und gefragt, ja, ich könnte ja jetzt inzwischen, darf ich ja Software aktivieren? Und da hat er gesagt, ja, kannst du. Red mal mit deinem Banker, was dann passiert. Und der Banker hat mir gesagt, ja, kannst du gerne machen, aber wir rechnen es direkt wieder raus bei den Kennzahlen, weil hat für uns keinen Wert.
Ja, das ist bei Marken etwas anders.
Okay.
Ja, und bei Patenten, denn wenn man sich eine Marke aufgebaut hat, sagen wir mal Coca-Cola jetzt oder so, ja,
okay,
dann haben die unzweifelhaft einen ganz schönen Wert. Denn wenn ich jetzt genau das gleiche Getränk, was super gleich schmeckt und so weiter, auf den Markt bringen würde unter Marimba und daneben Coca-Cola stehen würde, würden alle Coca-Cola kaufen. Ja, also es hat schon natürlich einen Wert. Und auch bei kleineren Unternehmen, die halt in ihrer Nische Marktführer geworden sind oder einer der 5 Top-Player sind, hat so eine Marke durchaus einen Wert. Ne? Also da kann man die schon bilanzieren. Genau, und da sind wir schon bei der Wertbestimmung. Ja, sagt die Bank sofort, ist doch wertlos oder nicht? Ja, wenn der niedrigste Wert, den man feststellt, sind einfach die Kosten. Ja, wie viel hat mich die Marke gekostet? Das ist so der Minimumwert einer Marke. Ja?
Also 300 Euro im besten Fall.
Genau, so 300 Euro ist das Minimum, was angenommen werden sollte, weil das ist das Geld, was ich reingesteckt habe. So, ja?
Logisch.
Und das ist immer die Verhandlungsposition des Käufers. Oder oft. Ja? Der Verkäufer wählt das andere Extrem der Bewertungsmethoden. Der sagt, ja, der Markt für Filtertüten ist 10 Milliarden Euro wert in Deutschland, jetzt mal ganz fiktiv, ja. Mhm. Und wenn ich nur 5% erreichen kann, dann habe ich schon irgendwie so viel, hunderte Millionen oder so, oder zig Millionen an Wert in dieser Marke, ja, quasi. Und die Marke ist ja das Wichtigste an dem Produkt, denn die Filtertüte kostet 1 Cent. Also ist meine Marke viele Millionen Euro wert. Ja? So.
Und am Schluss ist das dann letztendlich das, was es eigentlich immer ist. Etwas ist genau das wert, was jemand anderes dafür bereit ist zu zahlen.
Exakt. Es kommt dann auf die Verhandlung an, ja, wie man verhandelt. Es gibt auch noch eine Methode, die Wirtschaftsprüfer sich ausgedacht haben. Das ist so Cashflow-basiert quasi. Die kommt auf so einen Mittelwert, sage ich mal, in der Regel. Da sind allerdings auch viele Faktoren drin, die massiv variiert werden können. Also das kann auch ganz schön getuned werden, diese Bewertung. Aber das ist so eine Bewertungsmethode, die sich mittlerweile immer mehr durchsetzt. Ich persönlich halte sie für nicht so realistisch, weil da nicht in Betracht gezogen wird, ist die Marke überhaupt schutzfähig, ist sie durchsetzbar und so weiter. Da wird rein nach Kennzahlen vom im Unternehmen geguckt. Aber besser als nichts, ja. Also das ist insgesamt, würde ich sagen, ein Thema, was eher mit Kaffeesatzlesen gleichgesetzt wird, ja, so und, Schutzrechtsbewertung. Und das ist noch die Methode, die an die realistischsten Werte wahrscheinlich im Endeffekt doch erzielt.
Dann vielleicht abschließend und noch zum Schluss die Möglichkeit auch natürlich auch noch ein bisschen Werbung zu machen. Das ist mal Punkt 1, nämlich wie kann man dich erreichen, wenn man Experten für Marken sucht? Und Punkt 2, warum sollte man dich suchen?
Genau, warum? Das habe ich hoffentlich gerade im Interview dargestellt. Wir betreuen halt so ungefähr 4.500 Marken und 6.500 Patentschutzrechte in der Kanzlei und damit sind damit kein riesengroßer, aber auch kein ganz kleiner. Also wir werden deutlich wahrgenommen im Markt der Patentanwälte in Deutschland. Und bringen da einfach eine ganze Stange Erfahrung mit. Deswegen warum, schon mal die Antwort. Und wie erreicht man mich? Entweder auf unserer Kanzlei-Webseite freischem.eu, also frei wie frei, SCH wie Schule, emilmarter.eu. Da habe ich natürlich auch ein Profil. Oder wer noch ein paar weitere Tipps haben möchte und auch übrigens Tipps zur Unternehmensnachfolge, kann sich meinen YouTube-Kanal angucken und dort an YouTube einfach nach Rolf Klesen gucken. Also Rolf, wie der Vorname R-O-L-F und Nachname C-L-A-E-S-S-E-N.
Herzlichen Dank und ich hoffe, davon machen viele Gebrauch. Also ich habe schon in deinen Podcast reingehört und habe auch schon mal in den YouTube-Channel reingeschaut. Das war super und ich danke dir jetzt erstmal für diese Information, weil das ergänzt natürlich all das, was ich nicht rechtlich beurteilen kann, sondern nur aus einer praktischen Perspektive kenne, um ein deutliches Fachwissen. Herzlichen Dank und danke für deine Gastfreundschaft.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
Gerne.
Soweit also das Gespräch mit Rolf Klesen. Ich werde natürlich alle seine Kontaktmöglichkeiten, über die er gesprochen hat, in den Shownotes auf www.follow-up.fm verlinken. Und ich persönlich war sehr, sehr angetan von einigen der Sachen, die er gesagt hat, weil einige waren mir einfach nicht bewusst. Und ich hoffe, dass es euch ähnlich weiterhilft. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch viel Erfolg und danke euch für eure Rezension, eure Weiterempfehlung und eure Bewertung. Alles Gute.